Ja, vielen Dank, Friedrich, für die längliche Einleitung und die Einladung. Und auch mein Dank an das Komitee, ans Organisationskomitee für die Einladung. Und auch mein Dank ans ganze Institut für die Gastfreundschaft in den letzten Monaten und jetzt noch die nächsten 3 Monate. Bis Juli bin ich ja noch hier. Und du hast mir schon einiges aus dem Mund genommen eigentlich. Und ich wiederhole sozusagen jetzt einiges, was du schon angedeutet hast, fürchte ich, in den ersten Minuten. Und als ich damals gefragt wurde nach einem Titel für den Vortrag, hatte ich eigentlich vor, etwas über Gottfried Benn zu sagen. Ich kenne die Lagebegriffe Gottfried Benn. Aber dann überkam ich sozusagen der Genius Loci, glaube ich, hier in Bochum. Und jetzt wird auch der Vortrag viel sich mit Friedrich Kindler beschäftigen und gerade mit dem Vorwort zur Gramophone Film Typewriter. Und wie du schon gesagt hast, der beginnt mit dem berühmten Satz, erkenne die Lage. Erkenne die Lage, Medien des Konkreten im Nachkrieg. Friedrich Kittlers Gramophone Film Typewriter, erschien 1986, beginnt mit einer lakonisch verdichteten Formel, welche das Programm einer gerade zu sich kommenden Medienwissenschaft auf den Punkt bringt. Kittlers Satz, Sie kennen ihn alle, haben ihn auch schon eben wieder gehört, lautet, Medien bestimmen unsere Lage, um dann fortzusetzen, die trotzdem oder deshalb eine Beschreibung verdient. Medienwissenschaft, wie sich hier an zentraler Stelle definiert, untersteht im Imperativ, erkenne die Lage. Wie in Gottfried Benn auf den Kittler im Folgenden unmittelbar eingeht, mehrfach in seinen autobiografischen und poetologischen Texten zwischen den Jahren 1936 und 1949 formuliert. Das ist nicht ganz unwichtig, also zwischen 36 und 49. Also 45 macht gar keine Zäsur bei Benn. Die einschlägigsten Passagen finden sich dabei in Der Ptolemäer, Berliner Novelle 1947. Wo eine Figur, die vom Erzähler als eine wahrhaft distinguierte Erscheinung, Grand Seigneur la Globetrotter beschrieben wird, 7 Maximen des Lebens aufzählt, von denen die erste und die letzte erkenne die Lage lautet. Bevor ich näher auf Benns Literatur Lagebestimmung als Hintergrund eingehe, auf dem sich die Figur einer Wissenschaft der Medien abzuzeichnen beginnt, möchte ich vorschlagen, Kittlers Vorwort in einem anderen Kontext zu situieren. Die Betonung der Bestimmtheit der Lage durch Medien kann auch als indirekte Reaktion auf den von Jürgen Habermas im Jahr 1979 als 1000. Band der Edition Surkamp veröffentlichten Sammelband Stichworte zur geistigen Situation der Zeit gelesen werden. So wie Habermas mit Verweis auf Karl Jaspers die geistige Situation der Zeit 1931 seinerseits der 1000. Band der Salomon Göschen auf den Begriffen Geist und Situation besteht, ohne jedoch Jaspers zeitdiagnostischen Gestus zu wiederholen, entwickelt Kittler seine Medientheorie anhand der Verklammerung der Begriffe Medium und Lage. Und dies als Teil eines Programms, welches, wie er gerade kurz zuvor im Jahr 1980 formuliert, den Geist aus den Geisteswissenschaften auszutreiben, bestrebt war. Medien bestimmen nicht mehr eine irgendwie geistig bestimmbare Situation, sondern eine konkrete Nachrichten- bzw. militärtechnisch bestimmbare Lage. Das Wort Lage hat aber eine höchst ambivalente Begriffsgeschichte. Und darauf will ich jetzt gar nicht im Allgemeinen eingehen, sondern nur einige Punkte nennen. Zum Beispiel das Terminus technicus taucht sowohl in militärstrategischen Abhandlungen als auch in der Mathematik auf. Spielt seit Leibniz Analysis Situs und dessen Briefwechsel mit Clark. Da geht es um den Status von Raum, den ontologischen Status von Raum, als auch in politischer Geografie bzw. Geopolitik. Ein Kapitel aus Ratzels fundamentaler politischer Geografie lautet über die geografische Lage und bei Rudolf Cellin, einem Begründer der Geopolitik, findet sich ein Aufsatz Einflüsse des Raums, der Gestalt, der Lage. Der Kontext konkreter militärstrategischer Praxis als auch Theorie, wie sich in Benns Wendung Erkenne die Lage niederschlägt, wird in einem Brief an seinen Freund F.E. Oelze aus dem November 1939 deutlich. Zitat, gestern Abend hatte ich Kriegsspiel zu arrangieren und zu leiten von 18 bis 23 Uhr vor den Offizieren meines Dienstbereichs. Der Angriff von Blau ging früh 6 Uhr in Richtung Peine und nordostwärts vor, um einen noch in Versammlung befindlichen Feind zurückzuwerfen. 4 Divisionen kriegsmäßig in der Luftlage hat Blau an diesem Frontabschnitt Überlegenheit. Bevölkerung hilfsbereit, Wetter heiter, Morgennebel, Sonnenuntergang 15.32 Uhr. Zitat Ende. Zudem wurde im Umkreis von Phänomenologie, philosophischer Anthropologie und Kulturanthropologie, zu dem auch der bereits erwähnte Karl Jaspers zu zählen ist, die Diskussion der Differenz von Situation und Lage in den 1920er Jahren zum zentralen Ort, die räumliche Verfasstheit des Menschen zu denken. Beispielhaft sei an dieser Stelle an Erich Rothacker erinnert, der in der Passage aus Die Geschichtsphilosophie vor dem Zitat bisher wenig durchdachten Begriff der Lage spricht. Doch Martin Heidegger in § 60 von Sein und Zeit macht auf die Begriffe Situation und Lage als Erschlossenheit von Welt konstituierende Kategorien aufmerksam. Zitat: Im Terminus Situation, Lage, in der Lage sein, schwingt eine räumliche Bedeutung mit. Wir werden nicht versuchen wollen, sie aus dem existenziellen Begriff auszumerzen. Denn sie liegt auch im Da des Daseins. Zum in der Welt sein gehört eine eigene Räumlichkeit, die durch die Phänomene der Entfernung und Ausrichtung charakterisiert ist. Das Dasein räumt ein, sofern es faktisch existiert. Zitat Ende. Dabei betont Heidegger, dass die Erkenntnis der konkreten räumlichen Situation bzw. Lage nur dem authentischen Dasein in seiner existenziellen Verfasstheit gelingt, während dagegen das allgemeine Mann dieses notwendig verfehlt. Zitat: Dem Mann ist die Situation wesenhaft verschlossen. Es kennt nur die allgemeine Lage, verliert sich an den nächsten Gelegenheiten. Zitat Ende. Eine existenzielle Philosophie des Daseins, welche die Welt zu erschließen vermag, gründet in der Erkenntnis der konkreten Lage, der Situierung des Daseins in der Welt. Auch Jaspers, wie alle zeitgenössischen Theoretiker, die diese Begriffe Situation bzw. Lage bedienen, von Rothacker über Jaspers bis zu Theodor Lips zum Beispiel, legen Wert auf die Feststellung, dass Situation keine Menschen dem Subjekt des Denkens und Handelns gegenüber der Objektivität ist. Eine Situation besteht immer nur für den je Einzelnen. Darin gründet auch die eigentümliche Unschärfe des Begriffs. Eine Erkenntnis der Lage als solcher verändert sie bereits. Jaspers betont die Singularität jeder einzelnen Situation, welche sich einer objektiven Beschreibung entzieht. Zitat: Wurde bisher von Situation gesprochen, so geschah dies in einer abstrakten Unbestimmtheit. Letzthin ist nur der Einzelne in einer Situation. Von da übertragend denken wir die Situation von Gruppen, Staaten, der Menschheit, von Institutionen wie Kirche, Universität, Theater, von objektiven Gebilden wie Wissenschaft, Philosophie, Dichtung. Zitat Ende. Die Grundlage jedes Denkens in Situationen ist die konkrete Situation des einzelnen Menschen. Objektive Gebilde, also Wissenschaft, Philosophie, Dichtung, entstehen aus einem Denkprozess, der von der konkreten Situation des Einzelnen absieht. Konkretion gibt es nur auf der Ebene der Singularitäten. Das Denken in objektiven Gebilden dagegen ist das Resultat einer Übertragung, wie es Jaspers sagt. Eine Philosophie, die zum Ziel gesetzt hat, die geistige Situation der Zeit zu erhellen, beziehungsweise die Lage zu beschreiben, ist somit immer eine, die mit Übertragungen bzw. Metaphern zu rechnen hat. Nicht zufällig entwirft Rothacker bereits während der 20er Jahre eine philosophisch-metaphorologische Begriffsgeschichte, die dann in den 1950er Jahren von Ritter, Blumenberg und anderen aufgegriffen wird. Jede Zeitdiagnose hat somit einen metaphorischen Kern, überträgt die konkrete Erfahrung des Einzelnen in einer räumlichen und zeitlichen Lage in eine objektive Struktur. Objektivität ist nichts anderes als eine Übertragung, eine Metapher für die singuläre Erfahrung eines einzelnen Menschen. Die Lage, die eine Beschreibung verdient, wie Kittler es formuliert, bedarf einer Metaphorologie, welche, wie es Blumenberg formuliert, Zitat, die Substruktur des Denkens, den Untergrund, die Nährlösung der systematischen Kristallisation fassbar zu machen, in der Lage ist. Zitat Ende. Ist es für Kittler die medientechnische Lage, welche die Infrastruktur des Denkens ausmacht und in der Disziplin Medienwissenschaft zu beschreiben ist, so bilden für Rothacker die, Zitat, methodisch solide Quelle dieser vorwissenschaftlichen Welten Wörterbücher und Grammatiken. Also auch wieder Texte, Schriften. Was bei Rothacker die Verknüpfung von Anthropologie und Begriffsgeschichte ist im Vorwort zu Kittlers Grammophonfilm Typewriter die Verknüpfung von Anthropologie und Mediengeschichte. So wird die Lage erkennbar. In dem Wissen sich seines anthropozentrischen Überbaus entledigt, Zitat Kittler, vergeht das Phantasma von Menschen, vom Menschen als Medienerfinder. Wir kennen diese Zitate alle. Die Erschließung der Welt der Medien durch die Verschaltung und Kommentierung von, Zitat Kittler, Stellen und Texten reproduziert keine menschliche Umwelt im Sinne einer irgendwie zurückgewinnenen Unmittelbarkeit eines Eingelassenseins des Menschen in eines dem eigenen Milieus oder einer Lebenswelt. Es ist vielmehr die Beschreibung einer Lage, die uns vergisst, wie es Kittler an Foucault anschließend formuliert. Das Medium macht seine scheinbaren Erfinder und Nutzer vergessen, da diese, Zitat, zwischen verschiedenen Medien, Nachrichtentechniken, die Datenströmen, Zitat Ende, keinen Ort finden, an dem sie sich orientieren bzw. konstituieren können. Die Erkenntnis der Lage gleicht der Erkenntnis der Unzulänglichkeit der Lage. Somit ist die von Kittler eingeforderte Beschreibung nicht nur eine objektiv-analytische Deskription dessen, was ist, sondern auch ein Gerät, wie er sagt, das Wort Gerät. Sie ist ein Instrument, das die Nachrichtenströme der uns bedingenden medialen Lage nicht mehr in Schrift zurückverwandelt oder metaphorisiert, sondern als Verschaltung selbst ein textueller Apparat zur Lageerkenntnis wird, der funktionell am Vergessen des Menschen partizipiert. Im Prozess der Beschreibung verschwindet sowohl die Gestalt des Beschreibenden, der Tod des Autors in der Schnittstelle, als auch der Adressat der Beschreibung. Je deutlicher die Lage, desto radikaler dieses Verschwinden. Medienwissenschaftliche Darstellung besteht daher nicht nur aus Beschreibungen, sondern aus Anweisungen. Das heißt, sie ist ein Gerät, das sich in die Wirklichkeit ein- und sich mit dieser verschaltet. Die Sprache der Medienwissenschaft ist selbst ein Schaltwerk, sagt Kittler, von Abtastungen und Selektionen. Das sind alles Zitate aus dem Vorwort. Während für Benn im Jahr 1941 als Oberfeldarzt im Oberkommando der Wehrmacht das Erkennen der Lage noch möglich war, sogar mit Kittler zumindest, ist die heutige Lage komplexer. Zitat, und wahrlich, 1941 in Kenntnis von Akten und Technologien, Feindlagen und Aufmarschplänen, vor allem aber in der Dienststelle in der Berliner Bendlerstraße am Sitz des OKW, mag es noch machbar gewesen sein, die Lage zu erkennen. Die Lage von heute ist dunkler. Die Art und Weise, wie Medien die heutige postmoderne Lage determinieren, entzieht sich mit einer eindeutigen Lagebestimmung. Zitat, Technologien, die die Schrift nicht bloß mehr laufen, sondern mitsamt dem sogenannten Menschen aufsaugen und davontragen, machen ihre Beschreibung unmöglich. Zitat Ende. Es stellt sich also die Frage, in welchen Medien die unsichtbaren Mensch und Schrift unterlaufenden Medientechnologien sich darstellen lassen. Wenn es nicht mehr wie im Fall Benns Feindlagen und Aufmarschpläne sind, was sind die Mittel, durch die sich die Lage erkennen lässt? Kittlers Antwort besteht darin, den Menschen als sinngebende Instanz einzuklammern und durch Umgehung der Illusion eines hermeneutischen Umgangs mit den Zitat herrschenden Nachrichtentechniken die Lage ihrer technischen Bedingtheit zu erkennen. Zitat, von den Leuten gibt es immer nur das, was Medien speichern und weitergeben können. Mithin zählen nicht die Botschaften oder Inhalte, mit denen die Nachrichtentechniken sogenannte Seelen für die Dauer einer Technikepoche buchstäblich ausstaffieren, sondern, streng nach McLuhan, einzig ihre Schaltungen, dieser Schematismus von Wahrnehmbarkeit überhaupt. Zitat Ende. Werden die Grundlagen der technischen Existenz des Menschen erst aufgedeckt, so Kittlers These, wird die Lage erkennbar. Medienwissenschaft produziert Wahrnehmbarkeit, nicht unbedingt Wahrnehmungen. Dies kann ja auch nur dadurch geschehen, indem Geister und Seelen aus der Wissenschaft ausgetrieben werden. Es zum quasi existenziellen Entschluss kommt, die Lage nicht aus der Perspektive des Menschen wahrzunehmen. Insofern ist die technologische Reduktion des Menschen kein Nihilismus oder melancholische Verlusterzählung, sondern generiert, ein Zitat Kittler, Glück jenseits des Eises. Der kalte Blick des an Nietzsche geschulten Medienhistorikers, vergleichbar mit dem, was Helmut Lehten die Verhaltenslehre der Kälte nennt, wie es unter anderem von Benn, Ernst Dünger, Karl Schmidt und anderen gelehrt wurde, und die alle auf der genauen Lagebestimmung insistieren, zerstört die humanistische Illusion, es wäre der Mensch, in welcher Form auch immer, welcher die Lage bestimmen oder erkennen könne. Nicht der Mensch determiniert die Lage, sondern Medien, Technologien, Schematismen. Zitat, wie mir es also gelingt, im Synthesizer-Sound der Compact Discs den Schaltplan selber zu hören oder im Lasergewitter der Diskotheken den Schaltplan selber zu sehen, findet ein Glück. Ein Glück jenseits des Eises, hätte Nietzsche gesagt. Im Augenblick gnadenloser Unterwerfung unter Gesetze, deren Fälle wir sind, vergeht das Phantasma vom Menschen als Medienerfinder und die Lage wird erkennbar. Zitat Ende. Erkenne die Lage ist somit der kategorische Imperativ nicht nur einer Epistemologie, sondern auch einer Ethik, die den einzelnen Menschen als Fall einer ihn absolut determinierenden Situation ansieht. Das gute Leben und die Erkennbarkeit der Lage koinzidieren. Diese wird nur sichtbar, wenn die menschliche Perspektive gnadenlos aufgegeben wird und andere Wahrnehmungen, Analysen, Formalisierungen vorgenommen werden. Beschreibungen der Lage reichen im Gegensatz zu Benn, so Kittler, nicht mehr aus, da, Zitat, die realen Datenströme unter Umgehung von Schrift und Schreiberschrift nur noch als unlesbare Zahlenreihen zwischen vernetzten Computern zirkulieren. Zitat Ende. Die Gegenwart, die Realität durch mathematisch qualifizierte Datenströme determiniert ist, entzieht sich, sowie der Mensch einer schriftlichen Beschreibung. Was Ben den, Zitat, tatsachengeladenen Raum des Technischen nennt, Zitat Ende, bedarf einer Analyse, welche nicht die gegenwärtige Lage, sondern welche nur eine Archäologie bzw. Genealogie der Situation in den Foucaults liefern kann. Kittlers Pathos der Kälte findet seine Entsprechung in Ben, bei dem es im Lebenswerk eines Intellektuellen heißt, unsere Zeit und unsere Nation bedarf einer neuen Intelligenz. Die alte, die destruktiv-liberale, sie ist dahin, sie gehört einem anderen Jahrhundert an. Das wissen wir alle. Das neue Zeitalter fordert einen neuen Geist herauf, nicht nur einen der allgemeinen Begriffe, der plattgedrückten, der bürgerlichen, sondern einen präzisierten, einen in gefährlichen Feuern der neuen Horizonte gestellten. Er allein kann bestehen im tatsachengeladenen Raum des Technischen. Er allein ist moderne Waffe und Rüstung. Er verbürgt von Menschen in der elementaren Zonen bedingt jene schöpferische Seite des Objektiven, die zugleich eine preußische ist. Härte des Gedankens, Verantwortung im Urteil, Sicherheit im Unterscheiden von zufälligem und gesetzlichem. Vor allem aber die tiefe Skepsis, die Stil schafft. Im Angesicht der Zeit lasse ich jetzt ein paar Passagen weg und springe. Und es geht Ben zu diesem Zeitpunkt, 1947, nicht mehr um das existenzielle Pathos eines Sartre, gegen dessen Verwendung des Begriffs Situation Ben wiederholt polemisiert. In der technisch bzw. naturwissenschaftlich bestimmten Lage kann es keinen Humanismus mehr geben. Medientechnisch bedingter Existenzialismus ist für Ben, im Gegensatz zu Sartres berühmter Wendung Existenzialisme et Humanisme, gerade kein Humanismus mehr. Ganz ähnliche Überlegungen finden sich auch zeitgleich bei Heidegger, dessen Brief und Humanismus, in Carl Schmitts Glossarium oder bei Max Benzes Ptolemäer und Mauretania. Ben schreibt, Existenz um diese Wendung zur Medizin und Biologie völlig undenkbar. Bens Schreiben entsteht in einer Lage, die durch die Verschaltung scheinbar heterogener Medien determiniert ist. In einer kurzen, unbetitelten Reflexion vom Herausgeber Bruno Hillebrand als ein Schreibtisch neben dem Mikroskop veröffentlicht, beschreibt Ben seine denkerische Existenz zwischen drei Tischen. Seinem Schreibtisch, seinem Ordonnanztisch mit Mikroskop und dem Tisch in der Kneipe. Hier entwickeln sich seit 1945 die gewissen Dinge, sagt Ben. Zitat, sind allerdings geistig vorbereitet durch einen dritten Tisch vom Abend vorher. In meinem Stammlokal, 2 Stunden, Bierlokal, wo ich an einem bestimmten Platz lese, singe, Radio höre, die Briefe von den drei Leuten, mit denen ich in Verbindung stehe, nochmals studiere. Zitat Ende. Die Lageerkenntnis wird durch den Medienverbund von Radio, Mikroskop, Telefon und epistolarischem Schriftverkehr bestimmt. Diese Lage im Stammlokal ist einerseits abgeschlossen, wie das Weinhaus Wolf. Es gleicht einem Raum unter Wasser mit dem Dichter im Bauch des Leviathan, der wie eine Monade keinen Blick auf die Welt erhält. Andererseits wird er zum Ort, an dem per Telefon, Brief und Radio das Außen in die geschlossene Sphäre des Dichters eindringt. Das ist durchaus parallel zu denken, glaube ich, weil mit Karl Schmidt in Plettenberg zur gleichen Zeit wird auch immer das Radio beklagt. Und sozusagen die Strahlen, die ihn durchdringen. So wird Ben zum Radardenker, beziehungsweise zum Horchlotorter, und beides seine eigenen Begriffe. Er verbindet alte animistische Rudimente, das magisch-mimetische Aufgehen in der Umwelt, mit der, Zitat, neuen technischen Realität. Zitat aus der Radardenker. Denken nah und zwischen den Dingen horcht auf die Signale, die von Massenmedien wie Radio, also um Kittlers berühmte Formel zu benutzen, missbrauchtem Heeresgerät in die abgeschiedene Klause des Dichters eindringen. Er entwickelt somit ein Sensorium für die medientechnische Bedingtheit, er horchlotet, empfängt Radio wie Radar. Er hört, Zitat, die Ouvertüre komponiert in Ultraschall. Zitat Ende. Und erkennt seine Lage, die einer anderen Ordnung als der bloßen Sicht bzw. Hörbarkeit untersteht. Radar stellt eine Ausweitung der Wahrnehmung über den optischen Horizont der Sichtbarkeit als auch den akustischen der Hörbarkeit hinaus dar. Somit wird die strategische Lage, wie Philipp von Hilgers in seiner Studie über Kriegsspiele feststellt, Zitat, durch Medien erst passier, navigier und kommunizierbar gemacht. Medien, die selbst dem Register unmittelbarer Sichtbarkeit entzogen sind, sodass so nah der Ultrakurzwellenfunk oder das Zentimeterwellenradar. Zitat Ende. Durch das Einstellen des Radios, Zitat, greift der Dichter in die Nacht. Zitat Ende. Er manipuliert nicht nur seine psychische Einstellung, verstanden als Aufmerksamkeit, sondern auch die des technischen Geräts. Kittler schreibt in seiner Deutung von Benz Radiodichtung als Schlager von Klasse, Zitat, der Beweis, dass jene gesendete Stimme nicht etwa erlöscht, weil musikalische Komposition oder lyrische Rede zu Ende wären, sondern weil es Drehkondensatoren gibt. Zitat Ende. Durch den Einstellungswechsel, die Veränderung des Empfangs, der nicht unmittelbar aus dem gesendeten Inhalt ableitbar ist, setzt sich der Dichter am Radio der Strahlung aus und generiert aus dem Rauschen der Kanäle, der Bläue, die im Weiterdrehen des Reglers erlöscht, absolute Dichtung. Der Lyriker selbst, so Kittler, produziert also stochastische Streuungen von Diskursen und einen Zerganik-Effekt, der Wörter als Materialitäten und Speicherbarkeiten gerade dadurch herstellt, dass sie vor einen Hintergrund technischer Abwesenheiten treten. Zitat Ende. Präziser hätte er sein eigenes Vorgehen, das Zitat Raster und Mores, Zitat Ende, produziert, die sich aus Überlagerungen und Interferenzen zwischen Grund und Figur entfalten, nicht formulieren können. Die Geburt absoluter Dichtung aus dem strahlenden Geist des Radios gleicht einem gestaltpsychologischen Effekt, wie in Blumer Zerganik, eine Schülerin Kurt Lewins, 1927 in einem Aufsatz mit dem Titel Das Behalten erledigter und unerledigter Handlung beschrieben hat. Aus den fragmentierten, unvollständigen Soundbites, dem Rauschen der Kanäle, erhebt sich für Ben die Stimme der Dichtung. Der Dichter navigiert als Horchender, der ständig Einstellungswechsel vornimmt, einen lückenhaften Empfang. Die fragmentierte Rede dieser Stimme im Raum ist das Material, aus dem der Dichter sein Schreiben konstruiert, wie der Medienwissenschaftler aus dem Strömen und dem Murmeln der Diskurse eine Theorie entstehen lässt. Beide produzieren flüchtige Gestalten, formiert aus der stochastischen Streuung offener Frequenzen. Weder Ben noch Kittler sistieren spezifische Inhalte, vielmehr fokussieren sie den Einstellungswechsel, also den zeitlichen Übergang von einer Form in eine andere. Als Einstellungskünstler sehen sie Bilder wie Wörter als flüchtige Resultate von Überschneidungen und Überblendungen, rhythmischen Interferenzen. Die Lage ist für sie eine Gelegenheit, das Erfassen eines Moments, in welchem Prozesse, Gestaltwechsel sich in der Zeit entfalten, der sich jedoch der unmittelbaren Erfassung entzieht. Es geht Bens Figur des Ptolemäus zum Beispiel nicht um das zeitlose Wesen der Dinge, sondern um ihre temporären Formen als chronotopische Gestalten. Diesen fehlt jedoch alle ontologische Festigkeit. Zitat, die Formen, darauf allein kommt es an, das ist seine Moral. Was die eigentlich sind, muss offen bleiben. Aber sichtlich sind sie etwas ganz Primäres. Rhythmus, Spannung, Prozess. Schreiben, verstanden als Aufnahme und Ausstellung von Interferenzen, als absolute Prosa, so Ben, ist ein Mechanismus zur Registrierung von Signalen, das nicht nur auf den neuesten Stand der Medientechnologie zurückgreift, sondern gerade auch in scheinbar anachronistischen Medien Erkenntnisse gewinnt. Zitat Kittler, in ihren Grenzbereich betrieben, werden auch veraltete Medien empfindlich genug, um die Zeichen und Indizien einer Lage zu registrieren. Dann entstehen, wie an einer Schnittfläche von zwei optischen Medien, Raster und Mores, Mythen, Wissenschaftsfiktionen, Orakel. Vielleicht ist es mit Blick auf Kittlers literarische Medienwissenschaft gerade der Anachronismus des Mediums Literatur, seine Verspätung und Überholtheit, welche ihm die rastende Sensibilität und Empfindlichkeit verleiht, die Lage erkennbar zu machen. Insofern ist Schrift nicht mehr die Abbildung der Welt, sondern ein Detektor, welcher Signale und Indizien aufzeichnet. Diese kommen nicht als Klartext zur Sprache, sondern sind im Effekt eine Differenz, eine Schnittfläche, die sich verschiedene Formen zu neuen Mustern überlagern. Kittlers Projekt situiert sich im Grenzbereich der Gutenberg-Galaxis, an welchem gerade noch das Aufschreiben bzw. die Beschreibung der Lage möglich ist. Zitat, in dieser Lage bleiben nur Rückblicke und das heißt Erzählungen. Wie es dazu kam, was in keinem Buch mehr steht, ist für Bücher gerade noch aufzuschreiben. Zitat Ende. Kittlers Lage, und vielleicht unsere Lage, ist eine Schwellensituation, in der das symbolisch generalisierte Darstellungsmedium Schrift durch die modernen Nachrichtentechniken Grammophon, Film, Typewriter abgelöst wird. Aber gerade durch diesen Anachronismus gewinnen Texte, Bücher und Erzählungen Bedeutung als Geräte, welche die Lage zu erkennen in der Lage sind. Dieses Schreiben öffnet sich somit sowohl der technisch-mathematischen Abhandlung, der Welt der Raster und Mores, als auch primitiven protoliterarischen Diskursen wie Zitat Mythos, Wissenschaftsfiktion und Orakel. Medienwissenschaft, die sich somit veralteten Medien, sprich Literatur, beschäftigt, erkennt somit weder die Scheidung zwischen Literatur und Philosophie, als auch die zwischen Literatur und Wissenschaft an. Man könnte Kindlers Argument dahingehend weiterdenken, dass eine Medienwissenschaft, die unsere Lage zu erkennen und beschreiben sucht, auch die Trennung von Wissenschaft und Fiktion nicht leugnet, so auch zumindest befragt. Die zeitliterarische Medien ist out of joint, könnte man Derrida zitieren. Sie registriert gerade noch, geläufige Chronologie unterlaufend, Zeichen und Indizien, unabhängig davon, in welchem Diskurs sie erscheinen. Kurzfristige Gestaltintegrationen, Strukturen, Muster, Signale, Mores. Gregory Bateson in Mind and Nature beschreibt Mores-Phänomene folgendermaßen. Das passt sehr gut zu gewisser Weise, was Ben über Prozesse und Rhythmen sagt. Zitat: Interesting phenomena occur when two or more rhythmic patterns are combined, and these phenomena illustrate very aptly the enrichment of information that occurs when one description is combined with another. In the case of rhythmic patterns, the combination of two such patterns will generate a third. Therefore, it becomes possible to investigate an unfamiliar pattern by combining it with a known second pattern and inspecting the third pattern, which they together generate. Die Anreicherung von Informationen, von der Bateson spricht, ist das Ergebnis einer Überlagerung, Interferenz bestehender Muster, welche im Moment ihrer Überblendung etwas sichtbar oder hörbar werden lassen, welche sich der geläufigen Wahrnehmung entzieht. Nur aus dieser Verschränkung, dem Umschlag, dem Turn, wird das technisch-mediale Reale im oberflächlichen Bild als Anamorphose, beim Text als Anagramm, sicht- und lesbar. Das gerade noch der Medienbeschreibung im literarischen Text liefert eine Lagebestimmung, die einem anamorphotischen Blick ähnelt. Jacques Lacan in seiner berühmten Analyse einer anamorphotischen Struktur in Holbeins Gemälde Die Gesandten gibt eine Anweisung an die Teilnehmer seines Seminars, um die Wahrheit des Bildes in einer Wendung zu fassen. Zitat: Gehen Sie langsam aus dem Raum, in dem das Bild Sie gewiss lange festhielt. Dann, wenn Sie im Weggehen sich wenden, erblicken Sie einen Totenschädel. Also Sie kennen das berühmte Bild, das vor einem Fleck ist und aus einer gewissen Perspektive erscheint der Fleck dann sozusagen als ein Totenschädel. Und Sie dann aus dem Bild hinausgehen und sich wenden, erst dann die richtige Perspektive, um den Totenschädel zu erkennen. Frontal, aus einer subjektzentrierten Zentralperspektive betrachtet, bietet sich dem Blick nur ein Fleck. Es bedarf eines verzerrenden Blicks, desjenigen, der das Museum verlässt und sich der Faszination des Bildes entzieht. Nur dann entfaltet sich der Fleck plötzlich, erscheint er als etwas, gewinnt er Gestalt. Figuration entsteht im Moment einer Umwendung, einer Trope. Der Betrachter verlässt seine Position direkt vor dem Bild und nimmt eine andere Stellung zu den Phänomenen ein. Das Bild erscheint in dem Moment, in welchem das Subjekt sich gerade noch auf der Schwelle der Sichtbarkeit verhält. Es ist der Moment, in dem Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit aufeinandertreffen. Insofern ließe sich, um Walter Benjamin zu zitieren, von der letzten Momentaufnahme der Schriftkultur im Medium der Schrift sprechen. Diese Schrift allerdings repräsentiert nichts mehr. Texte wie Bilder haben keine feste Referenz, vielmehr sind sie tropische Strukturen, Einstellungen, plötzliche Einsichten, profane Epiphanien. Dieter Mersch hat in einem Aufsatz über mediale Paradoxa im Jahr 2006 den Begriff einer negativen Medienphilosophie vorgeschlagen, die auf den Entzug des Medialen aufmerksam macht und neue, indirekte Darstellungsformen aus einer ähnlich schrägen Perspektive fordert. Zitat: Wenn sich Medien, so die These, ihrer Analysierbarkeit entziehen, wenn sie ihrem Erscheinen selbst verschwinden, wenn also ihre Arbeit darin besteht, sich in der Erfüllung ihrer Funktion auszulöschen und die ganze Dynamik technischer Perfektio in Bezug auf die Kunstillusion und visueller oder akustischer Immersivität und deren medialer Aufbereitung lässt sich darauf zurückführen, dann kann eine Theorie der Medien im Sinne einer Untersuchung ihrer je spezifischen Medialität bestenfalls nur indirekt erfolgen, gleichsam aus einem Blickwinkel von der Seite her. Zitat Ende. Medien entziehen sich einem direkten Zugang, welche sie als Objekte quasi von vorn aus der Zentralperspektive ansehen. Da kann eine Medientheorie nur von der Seite her auf die Phänomene zugreifen. In der Fair- und Endstellung kommt es nie zu einem deutlichen Klartext, einer objektiven Beschreibung der Lage als konturierte Figur. Was bleibt, sind Muster, Moirés, Überschneidungen, Figuren am Rande der Defiguration. Es sind gerade literarische Schreibweisen, welche die Kipppotenziale ausstellen, gerichtet gegen eine Theorie, die entweder nur das Bild oder den Algorithmus, Oberfläche oder Tiefe, Figur oder Hintergrund zu sehen in der Lage ist. Mersch bringt den Blick von der Seite explizit mit den anamorphotischen Verfahren in Verbindung. Zitat: Die Anamorphose erzeugt damit eine paradoxe Figuralität, die, indem sie nicht zu zeigen scheint, zugleich auf die Medialität der Bildkonstruktion zeigt. Jenes sichtbare Imaginarium, das als rationales Konstrukt alle Kriterien rationaler Erklärbarkeit umstürzt. Zitat Ende. Analog ist Benz Dichtung ein Denken, das, wie in der Ptolemäer formuliert, seitlich in die Dinge hineinsieht. Zitat Ende. Benz Blick, sagt er, der Stil zu sehen, geht die Dinge von der Seite an. So wie es auch Anselm Haberkamp für seine Lektüre eines Shakespeare-Dramas in Anspruch nimmt. Zitat: Lassen Sie mich die Sache schräg angehen. In der Konkretion, nicht in der Theorie. Denn jede Konkretion ist schräg und Theorie immer die Theorie einer Schräglage. Zitat Ende. Dieses Modell folgt dem, was Haberkamp mit Blick auf Roland Barthes Konzept der Kritik über den Effekt der Anamorphose feststellt, nämlich, Zitat, die ins Bild gesetzte offizielle Politik der Darstellung vom Rande der Darstellung zu entstellen und der Perspektive ihrer prunkvollen Selbstdarstellung zu entziehen. Medien werden nur am und vom Rand, also jenseits ihrer noch so spektakulären Inhalte, im wahrsten des Wortes als eine Sideshow sichtbar. Das heißt jedoch nicht, dass sie nur ein sekundäres Spektakel am Rande darstellen, welches das Hauptereignis begleiten würde. Vielmehr ist dieser Begriff der Sideshow im Sinne Samuel Webbers zu verstehen, wie er es in einem Aufsatz über das Unheimliche bei E.T.A. Hoffmann und Sigmund Freud bei dem Titel The Sideshow or Remarks on a Canny Moment entwickelt. Das Unheimliche, über das hier viel zu sagen wäre, auch gerade in Hinsicht auf den Totenschädel, in der Lesart Webbers hat keine feste Gestalt, es ist keine Form, die man direkt wahrnehmen könnte. As it, quote, can only be glimpsed obliquely, sideways, seitwärts, en travers, never en face. Diese schräge Wahrnehmung des Unheimlichen führt Webber in The Legend of Freud auf die freudsche Theorie der Kastrationsangst zurück. In diesem Zusammenhang, mit dem Vortrag abschließend, möchte ich aber abseits der Psychoanalyse in der folgenden Passage den Akzent auf das versteckte Jetzt der Erkennbarkeit im Always but not quite der Dialektik von Blindness und Insight legen. Zitat: For it is not the visible figure of the castrating father that comprises the remarkable essence or non-essence of castration, but rather the glimpse of the almost but not quite nothing. A glance which is therefore itself almost blind, but not quite. For it sees the difference that reveals and conceals itself in the same movement. It's therefore of particular significance that the decisive moment goes in an oblique direction, sideways. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.